Deutschlandfunk Kultur Chormusik.
Mit Olga Hochweiß herzlich willkommen zu Chormusik im Kontext aktueller gesellschaftlicher Themen. Konkret heute etwa mit der Roten Messe, dem jüngsten Projekt des Rundfunkchors Berlin. Außerdem geht es um eine neue, praxisorientierte App, mit der man das Dirigieren speziell von Chören erlernen und einüben kann. Ich habe vor der Sendung mit dem Schöpfer dieses Conductors Coach gesprochen, mit Jan Schumacher. In der zweiten Hälfte der Stunde erinnern wir an Ruth Schoenthal, geboren vor 100 Jahren am 27. Juni 1924 als Ruth Schoenthal in Hamburg. Verschiedene Kulturen haben die freigeistige Musik der Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin geprägt, nicht zuletzt biografische Stationen. 14-jährig musste sie mit ihrer Familie Nazi-Deutschland verlassen. Nach Stationen in Schweden, Russland, Japan und Mexiko fand sie nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Zuhause in den USA. In ähnlichem Alter wie die junge Ruth Schoenthal damals sind die Teenager, die jetzt im Fokus stehen. Seit langem ist im Rahmen der Vermittlungs- und Nachwuchsarbeit des RIAS Kammerchores das sogenannte Patenchor-Projekt fest im Spielplan verankert. Schulchöre aus Berlin und Umgebung können sich dafür bewerben und werden ein Jahr lang von Sängerinnen und Sängern des Spitzenensembles bei Proben begleitet. Zum Saisonabschluss steht dann ein gemeinsames Konzert beider Chöre. Gerade ist das Projekt des RIAS Kammerchors mit dem Europäischen Gymnasium Bertha von Suttner in Berlin-Reinickendorf zu Ende gegangen, mit einem Auftritt in der Berliner Parochialkirche. Julia Kaiser hat Proben und Konzert besucht.
So ist ja schon ein offener Vokal, aber es ist ziemlich hoch. Deswegen könnt ihr noch diese hohe Ton mit ein bisschen A, Richtung A farben. Honey that I love so, nicht mehr so, so, wirklich wie ein Tenor singen.
Lies I love you, lies I love you, love you in the spring and in the fall.
Konzentrierte Männerstimmenprobe im kleinen Musikraum des Europäischen Gymnasiums Bertha von Suttner. An diesem Freitag im Februar sind viele erkältet. Nur 4 Jugendliche sind zur Chorprobe gekommen, um mit Jonathan de la Paz Sainz Details der Tenor- und Bassstimmen anzuschauen. Sie saugen förmlich auf, was der Bass vom RIAS Kammerchor ihnen an Tipps gibt. Matteo ist 20.
Es ist total schön, weil er sehr viel Wert darauf legt, wie der Ausdruck stattfindet, wenn man das so sagen kann, also die Aussprache und wie man den Mund benutzt und generell die ganze Körperhaltung und die Körpersprache auch, um ein bestimmtes Gefühl oder eine Stimmung rüberzubringen. Da geht er sehr ins Detail rein und deswegen auch mit der Aussprache und dem ganzen Stilistischen, was noch zu den Tönen sozusagen dazukommt. Und deswegen bekommt man am Ende ein sehr volles Bild dann von dem Ganzen. Das ist sehr schön.
Das Arbeiten mit den Jugendlichen, auch für sie wahrnehmbar genießen, sie wie Sängerkollegen behandeln und nicht wie Kinder, das findet Jonathan de la Paz Sainz wichtig. Er hat es selbst zu erfahren.
Genauso in dem Alter, sogar noch früher. Ich komme von den Philippinen und ich sang auch zusammen mit meinen 4 Brüdern noch in meiner Mutters Kinderchor. Und sie hat uns alle zum Stimmführer gemacht. Als Stimmführer müssen wir unsere Kameraden dann proben, also mit denen proben, bis es richtig sitzt. Sonst hat sie sich geärgert, wenn es im Bass oder im Damensopran nicht, sie hat uns die Schuld gegeben. Also ich meine damit auch die Responsibility im jungen Alter. Das kann man alles übertragen, nicht nur beim Singen, im täglichen Leben. Deswegen sage ich, in dem Alter sind noch alle formbar. Und man muss denen einen guten Basis geben für die Zukunft.
In der Aula proben zeitgleich die Frauenstimmen mit der Sopranistin Victoria Wilson. Das Wichtigste ist, die Stimme gut auf das Singen vorzubereiten.
Okay. Ja, wir waren immer so überrascht, dass der Arias sich nicht einsingt. Ja, er singt sich natürlich.
Das geht ja wohl gar nicht. Nee, das ist schon zu
einfach. Okay, alles klar. Ina Goldenbaum ist eine von 5 Musiklehrkräften am Europäischen Gymnasium Bertha von Suttner mit 1000 Schülerinnen und Schülern.
Wir haben im ersten Semester gemacht, wie funktioniert die Stimme, wie kann man also ein gutes Einsingen vorbereiten, solche Sachen. Und ich habe früher auch schon mal Schüler Proben leiten lassen. Das ist ein bisschen schwierig, das kommt sehr darauf an, wie viel Vorerfahrung die haben. Also es sind ganz oft auch Leute dabei, die keine Erfahrung mitbringen oder in der 11. Klasse das erste Mal im Chor sind. Und da geht es natürlich nicht.
Der Schulchor hat eine gute Größe, findet sie. Während der Covid-Zeit war er auf 18 Jugendliche geschrumpft. Jetzt singen schon wieder 60 Jungen und Mädchen in einem Unterstufen- und einem Oberstufenchor.
In unserem Chor sind ganz unterschiedliche Schüler. Also es gibt welche, die tatsächlich Gesangsunterricht nehmen und auch vorhaben zu studieren. Und dann haben wir auch Leute dabei, die wirklich manchmal die Töne nicht treffen. Also mit denen man wirklich dann nochmal extra üben muss, weil die gar nicht merken, dass sie eine Quinte drunter singen. Das ist eine Mischung, also die ist nicht so leicht zu managen.
In der ersten Phase des Projektes hat in jeder Stimme eine Sängerin oder ein Sänger aus dem Rias Kammerchor mit den Jugendlichen gearbeitet. Und auch die Gesamtproben waren einfacher, denn sie selbst konnte sich auf das Formen eines gemeinsamen Klangs konzentrieren und musste nicht ständig Feuerwehr spielen.
Also es ist so, dass ich zum Beispiel normalerweise immer irgendwie reinspringe, wenn ich sehe, der Sopran 2 fliegt jetzt gerade raus oder der Bass hat seinen Einsatzton nicht gefunden oder so. Und dann singe ich immer mal hier mit, mal dort mit. Das ist jetzt natürlich nicht nötig, ne? Also es ist schon eine Unterstützung.
Ist es wirklich ein sehr gut geleitetes Musikprogramm, was die hier machen? Und sie haben einfach auch eine tolle Lehrerin, die mit Temperament und sehr viel Engagement sie unterstützt.
Die Altistin Waltraud Heinrich hat den Schulchor zum Probenwochenende 2 volle Tage lang begleitet. Sie ist gerade in den Ruhestand gegangen, hat schon viele Patenchorprojekte des Rias Kammerchores mitgestaltet.
Weil ich immer wieder erstaunlich finde, dass man junge Leute ein bisschen irgendwas wecken kann. Das hat manchmal gar nichts mit Singen zu tun, sondern eine Aufmerksamkeit oder na guck mal, so mach dies, könnte ich mal drüber nachdenken und so. Und das ist jedes Mal neu, das finde ich toll.
Sich mit Jugendlichen und vielleicht künftigen Kolleginnen und Kollegen über den Reiz des professionellen Singens auszutauschen, das ist der Hauptgedanke des Patenchor-Projektes. Raja ist 19.
Man kann sich viel abgucken, das sind Profis, wir schauen auf jeden Fall auch nach oben, wenn wir die sehen, haben sehr viel Respekt, aber es ist wirklich ein Geben und Nehmen, also wir mit einer kleinen Teenager-Haltung vielleicht auch in so einem Chor, es ist nochmal eine andere Erfahrung auch für die und es ist einfach ein Geschenk, dass wir das erleben dürfen.
Wie der Schulchor sich innerhalb dieses einen Jahres verändert hat, das merken selbst die Kleinsten, sagt Raja.
Vor allem, denn Er hat seinen Engel von Felix Mendelssohn war auf jeden Fall ein Stück, wo wir anfangs ein bisschen mit zu kämpfen hatten, vor allem im Sopran. Durch die intensive Übung auch mit Waltraud war das sehr, sehr erleichternd. Wir konnten dann hohe Töne treffen, tiefe Töne der Bass und die Mittelstimmen alle. Es läuft viel, viel flüssiger.
Für die Endproben und das Konzert kommt schließlich der Dirigent Gregor Meyer zum Patenchor-Projekt hinzu.
Ich glaube, mir macht es prinzipiell Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Deswegen bin ich auch Chorleiter geworden. Und letzten Endes mache ich gar nicht so einen Riesenunterschied zwischen Profis und Nicht-Profis und Erwachsenen und Kindern. Es sind alles Menschen. Und es geht darum, gute Sachen zu vermitteln und gute Dinge auf den Weg zu bringen. Denn wir machen das ja letztlich nicht nur für uns, sondern wir machen das ja auch für das Publikum. Das kommt und daran arbeiten wir mit einer großen Ernsthaftigkeit und die Barrieren zwischen Professionalität und Laientum, die sind eigentlich völlig uninteressant.
Es sind ja jetzt auch alle Leute vom Rias dabei, ne? Also nicht nur die Paten, die ja bei jeder Probe da waren, sondern jetzt sind eben 30 ausgebildete Sänger und das ist schon wirklich toll für die Schüler, auch so um Klang zu baden. Also es ist ja, muss man ja sagen, so ein Projekt ist ja vor allem für die Sänger toll und deren Freunde und deren Eltern natürlich. Für mich ist es sowieso toll, das ist ja gar keine Frage, ja.
die Engel. Der Text sagt ja schon, jemand hat seine Engel geschickt und beschützt einen. Und ich finde, das kommt im Stück total gut rüber. Wenn wir da stehen, umgeben von den Profis in diesem tollen Klang, fühlt man sich wirklich so geborgen. Und hoffentlich kann man dem Publikum das auch ein bisschen überbringen.
Ich bin erst sehr spät dazu gekommen, also erst vor ein paar Wochen oder so. Und ich konnte ganz am Anfang nicht sehr gut singen. Aber ich habe auch gemerkt, ich wurde selbstbewusster und ich konnte mich auch verbessern. Und dann, als ich dann auch den Rias gehört habe, hatte ich dann auch so eine Sicherheit, so dass, wenn sie da sind, begleiten sie ja uns. Und trotzdem, auch wenn ich falsch singe, passiert nichts. Und dann kann ich es einfach versuchen und dann habe ich mich auch besser getraut.
Im romantischen Klang zu baden ist ein Hochgenuss. Gemeinsam aktuelle Chorliteratur zu entdecken ist aber genauso aufregend, finden viele der Jugendlichen. Wandel von Bernd Franke mit Violoncello ist zum Titelwerk für das Abschlusskonzert geworden. Nach und nach lösen sich die Sängerinnen und Sänger aus dem Chor und gehen gemessenen Schrittes durch das Publikum.
Von Bernd Franke das Werk war irgendwie was ganz anderes. Also wir können es eigentlich so, dass es immer irgendwie alles super toll harmoniert und gleichzeitig gesungen wird, homophon und alles. Aber dieses Mal war es anders. Es klang auf den ersten Blick ein bisschen fast, also ich will jetzt nicht, also es klang ungewöhnlich. Und wenn man sich dann aber damit auseinandersetzt, dann klingt das irgendwann auch schön, wenn man dann immer weitere Töne hört, die einen dann irgendwie zusammen im Zusammenklang begeistern.
Am Ende von Bernd Frankes Wandel stehen die Sängerinnen und Sänger des Rias Kammerchores und des Schulchores in vier Gruppen geteilt an den Stirnseiten des kreuzförmigen Kirchenraums.
Dann Achtung, neue Challenge. Für Immortel Bach gibt es nur ein C. Schaut mal, ob ihr euch traut, trotzdem auch S und B zu finden. Alle zusammen.
Immortel Bach fand ich anfangs total irgendwie ganz doof, weil das so dissonant klingt manchmal, aber ich finde immer am Ende des Verses, wenn es zusammenkommt und alles wieder halt nicht mehr atonal ist, dann ist es angenehm im Ohr und ich finde, es ist so besonders und auch das mit der Teilung finde ich total interessant, wie das aufgebaut ist mit dem Wandel, mit dem Laufen.
Wandel verbunden, dass man auch jeder durch das Leben anders schnell wandelt und jeder, glaube ich, mit der Erkenntnis, dass man irgendwann sterben wird, glaube ich, auch anders umgeht, auch mit dem unterschiedlich schnell singen, dass jeder ab irgendeinem Punkt zu diesem Frieden kommt.
Julia Kaiser hat uns mitgenommen zum Patenchorprojekt des Rias Kammerchors mit dem Europäischen Gymnasium Bertha von Suttner in Berlin-Reinickendorf. Beim gemeinsamen Auftritt am 31. Mai in der Berliner Parochialkirche erklang unter Leitung von Gregor Meyer unter anderem das folgende kurze Abendlied von Josef Reinberger.
Thank you.
kleine Quizfrage. In welchem Beruf macht es einen Unterschied, ob ich die Finger spreize oder sie geschlossen halte? Na? Genau, beim Dirigieren. Und woher habe ich das? Aus einer neuen App übers Dirigieren, den sogenannten Conductor's Coach, die weltweit erste Anwendung für angehende ChordirigentInnen. Ihr Schöpfer ist Jan Schumacher, Dirigent, Professor und Universitätsmusikdirektor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Hallo, Herr Schumacher.
Hallo.
Sie sind mit Ihren diversen Aufgaben, die ich hier gerade nur angedeutet habe, sicher nicht unausgelastet. Was war denn die zentrale Motivation, diese sehr umfangreiche Dirigier-App zu entwickeln? Die umfasst ja insgesamt 70 Module und auch entsprechend viele Einzelvideos.
Ja, eine gute Frage tatsächlich. Also wir haben als Ausgangspunkt eigentlich ein Buch gehabt über das Dirigieren, was ich mit zwei Kolleginnen und Kollegen geschrieben habe. Und meine Aufgabe war es, den Teil über das Dirigieren, über die Dirigiertechnik zu schreiben. Und da fällt einem dann manchmal auf, dass es nicht so einfach ist, das in Worte zu fassen, Bewegungen genau zu beschreiben, nur durch Worte. Und dann war der Wunsch, dass man irgendwie das Ganze medial begleitet. Und so kam die allererste Idee mit ein paar Videos und sowas. Aber plötzlich haben wir die Idee immer weiter gesponnen. Und was wir jetzt dann haben, ist diese Dirigier-App, die auch ohne dieses Buch wunderbar funktioniert.
Man könnte natürlich sagen, man lernt dieses Dirigieren ja sicher auch das ganze Handwerk im Studium. Sie selbst haben es ja sicher auch so gelernt. Aber an wen genau richtet sich denn dann diese App?
Die richtet sich im Grunde an alle Menschen, die in irgendeiner Form dirigieren oder dirigieren möchten. Es ist ja so, dass natürlich ein Hochschulstudium möglich ist, aber wir haben ja auch sehr viele ChorleiterInnen, die das Ganze auf freiwilliger Basis oder nebenberuflich betreiben und die vielleicht überhaupt gar keine Chance haben, ein Studium der Musik irgendwie durchzuführen, ne? Und das soll diese App so ein bisschen auffangen. Es gibt natürlich von ganz vielen Verbänden die verschiedensten Angebote, um das Dirigieren oder gerade auch das Chorleiten zu lernen. Aber nicht jeder kann die wahrnehmen. Und diese App ist einfach dazu gedacht, dass man seine Dirigiertechnik so ein bisschen polieren kann. Denn wir erleben häufig so im Vergleich zwischen Chor- und OrchesterleiterInnen, dass ja im Orchester eine gute Technik einfach wichtig ist, denn die Musiker haben ja nur eine Zeile vor sich. Im Chor ist es nicht ganz so wichtig. Da können sie auch Ergebnisse erzielen, wenn sie vielleicht nicht so eine präzise Schlagtechnik haben. Aber wenn man dann doch mal hinter die Kulissen blickt, dann merkt man, wie wichtig so eine präzise Schlagtechnik doch ist. Und da soll unsere App unterstützen.
Präzise Schlagtechnik, das ist einer der Punkte. Es gibt ja große Themenblöcke, also Atem, Puls, Dirigierfiguren, das sehr ausführlich. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Es waren, glaube ich, 25 Videos einfach zum ersten Teil der Dirigierfiguren. Aber am Anfang steht ganz ausführlich der Körper, das Medium des Dirigenten, wie eine ruhige, stetige Flamme, heißt es, da soll er stehen. Warum ist denn der Körper so entscheidend fürs Dirigieren?
Interessanterweise ist es so, dass ihre MusikerInnen den Dirigenten spiegeln. Und zwar teilweise bewusst und teilweise aber auch unterbewusst. Das heißt, wenn sie vor einer Gruppe stehen und verspannt sind, dann wird sich das automatisch auf die Gruppe übertragen. Und wenn sie zu relaxed sind, dann wird sich das ebenso übertragen. Das kann zum Beispiel dann zu Intonationsproblemen führen oder zum Spannungsabfall während des Musizierens. Und das Kennenlernen des Körpers, das Spüren des Körpers des Dirigenten, das ist ganz entscheidend. Ja, sie stehen hier vor einer großen Gruppe und sie möchten ihren musikalischen Gedanken auf die Gruppe übertragen. Und wenn sie da einfach die falschen oder komische Signale senden, dann überträgt sich das automatisch.
Lassen Sie doch uns ein Beispiel herausnehmen, das Dreieck Handspitze-Zwerchfell-Gesicht. Das klingt hochkomplex, ja. Aber wie setzen Sie das um? Also sowohl mit Wort und Bild?
Mit Wort kann man das so beschreiben, dass wenn Sie sich jetzt gerade hinstellen und Ihre beiden Arme so im 90-Grad-Winkel nach vorne beugen, dann liegen ja die Hände vor ihrem Körper und dann spüren sie zwischen diesen Händen eine kleine Verbindungslinie. So, und das wäre die untere Linie, die Hypotenuse des Dreiecks. Und wenn Sie das nach oben denken, Richtung Stirn von beiden Seiten aus, dann fühlen Sie eine Verbindung. Ne? Und in der Mitte dieses Dreiecks, so auf Höhe des Brustbeins, das ist ja dann genau die Mitte, da sitzt so ein Energiezentrum des Dirigenten. Und da müssen Sie eine Energie spüren, die Sie über die Hände und die Verbindung dann zur Stirn hinaus, die Sie nach vorne in das Ensemble tragen. Und das können Sie durch verschiedenste Art und Weisen üben. Jeder kann das ausprobieren, wenn Sie sich einfach hinstellen zu Hause und sich in diese Position begeben und dann mal so ein bisschen das Brustbein einfallen lassen. Dann merken Sie, dass es eine ganz andere Präsenz plötzlich gibt, das Brustbein zu heben und sich zu öffnen. Und das versuchen wir mit sowohl Beschreibung im Buch, aber auch in der App und aber auch mit Übungen, dieses kleine Aufrichten den Nutzern einfach dann ja an die Hand zu geben, solche kleinen Dinge auszuprobieren und zu spüren.
Ja, man merkt ja schon in Ihrer Beschreibung, wie kompliziert das ist. Das ist tatsächlich dann vielleicht das Besondere auch an dieser App, dass man diese visuelle Begleitung hat.
Unbedingt. Es ist, glaube ich, am Ende gar nicht so kompliziert, aber diese visuelle Begleitung, die hilft natürlich. Ne? Also das, was ich gerade versucht habe, Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, das merken Sie schon. So ganz einfach ist es nicht, das nur in Worte zu fassen. Und die App kann da helfen, einfach ganz anschaulich zu zeigen, worum es eigentlich geht.
Gab es denn Themenblöcke oder auch einzelne Module, die Ihnen besonders Spaß gemacht haben?
Also natürlich geht es ja in unserer App jetzt erstmal um das Thema Dirigiertechnik, aber alle wissen, ein Dirigent braucht natürlich über die Dirigiertechnik hinaus noch ein paar weitere Kompetenzen. Die klammern wir natürlich aus. Die hätten mir auch Spaß gemacht. Was mir jetzt speziell Spaß gemacht hat, ist es, diese Übevideos aufzunehmen. Also die App besteht ja aus zwei Komponenten. Einerseits erklärenden Videos, wie Sie es vorhin ja schon gesagt haben, ne, wo wir verschiedene Themen ansprechen, wo wir das dem Nutzer versuchen, irgendwie bildlich darzustellen und ich erzähle was dazu. Aber wir haben auch in dieser App Übevideos. Das heißt, man kann Video von, in diesem Fall mir, dann in eine Endlosschleife laufen lassen und die Dinge, die wir erklären, direkt ausprobieren. Und das Erstellen dieser Videos hat mir, obwohl ich gar nichts sagen musste, tatsächlich am meisten Spaß gemacht. Denn da versucht man es natürlich ganz perfekt zu machen, sodass die Nutzer das nachher gut umsetzen können.
Aber jetzt bin ich natürlich neugierig. Welche Themen hätten Sie denn gerne aufgenommen, die dann nicht zum Zuge kamen in der Dirigier-App?
Naja, gut, das Dirigieren, Sie müssen ja als Chorleiter auch irgendwie über die Stimme Bescheid wissen. Das ist ja das Instrument sozusagen aller Ihrer MusikerInnen, die vor Ihnen sitzen. So wie jetzt ein Orchesterleiter wissen sollte, wie die verschiedenen Orchesterinstrumente funktionieren, so muss ein Chorleiter natürlich wissen, wie funktioniert die Stimme. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich auch ein Riesenpunkt ist, wie ich die Probentechnik gestalte. Wie arbeite ich Stücken oder auch wie erarbeite ich mir selbst? Das hätte jetzt so konkret natürlich in diese App nicht reingepasst. Es geht ja um eine Dirigier-App, um einen Conductors Coach. Aber das sind natürlich wesentliche Elemente dieses ja, Kompetenzmosaiks, sag ich mal, eines Chorleiters.
Also das hat dann auch zu tun mit pädagogischen Fragen oder dramaturgischen Fragen, wie man so eine Chorprobe auch aufbauen kann. Hier ist der Fokus auf der Einübung dieser handwerklichen Abläufe. Ich habe mich gefragt, Genau. Wie ist es dann bei einem Dirigenten allgemein? Gibt es nicht auch Dinge, die man einfach nicht einüben kann? Stichwort Charisma. Wie sehen Sie das?
Ja, das sehe ich genau wie Sie. Also es ist schon so, dass man gewisse Dinge vielleicht nicht unterrichten kann. Ich unterrichte ja jetzt auch schon seit fast 15 Jahren an verschiedenen Hochschulen und so. Und das ist schon etwas, was auffällt. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu dieser App, Dirigiertechnik, die kann man beibringen und die kann man auch erlernen. Und das ist in jedem Fall der erste Schritt, um nachher die musikalische Idee, die man hat, an das Ensemble zu übermitteln. Gewisse Aspekte von Musikalität, die hat man nicht. Das ist tatsächlich ein Punkt. Aber das betrifft ja nicht nur Dirigenten und Dirigentinnen, sondern das betrifft ja Musiker ganz allgemein.
Wenn Sie sich selbst erinnern, was hat Ihnen denn am meisten gebracht beim Erlernen des Dirigierberufs?
Ja, da gibt es natürlich sehr viele Antworten zu dieser Frage. Das ist natürlich einerseits Praxis, Praxis, Praxis. Ne? Das ist was wir mit dieser App natürlich jetzt nicht direkt leisten können. Aber neben Praxis, Praxis, Praxis hat mir das Studium nachher dann bei Professor Wolfgang Schäfer in Frankfurt sehr geholfen, weil wir genau auf diese technischen Details so viel Wert gelegt haben. Und ich dann in der Praxis ausprobieren konnte, was hat das eigentlich für ein Einfluss, wenn ich dirigiertechnisch Dinge ändere. Und wie toll es ist, durch einfach die Bewegungen der Hände, durch das Anzeigen Musik zu erzeugen. Sie haben ja jetzt ganz platt gesagt, drei Möglichkeiten. Ne? Wenn Sie was von dem Chor wollen, Sie können das ansagen, was Sie wollen, Sie können es vorsingen, was Sie wollen, oder Sie können es zeigen, was Sie wollen. Und die dritte Variante, das Zeigen, das ist natürlich die eleganteste Variante. Und das Ziel von Professor Schäfer war immer, dass er gesagt hat, naja, also wenn du irgendwo auf der Welt mal dirigieren musst und die ganzen Leute, die können weder Englisch noch Deutsch noch sonst eine Sprache und du die Sprache der Leute auch nicht, dann müssen sie aber anhand deiner Handbewegungen sehen, was du haben möchtest aus der Musik. Und das war für mich immer ein Leitsatz. Und ja, den versuchen wir eben hier umzusetzen.
Und das führt uns zur Schlussfrage, welchen Unterschied es denn nun macht, wenn ich die Finger spreize oder geschlossen halte, Stichwort zeigen.
Ja, das macht tatsächlich einen Unterschied, weil mit gespreizten Fingern, da fühlt es sich fast so an, als würde der Klang zwischen den Fingern durchlaufen. Wenn Sie aber die Finger geschlossen halten und eine Verbindung spüren zwischen den Fingern, dann können Sie den Chor ganz anders an die Hand nehmen und ganz anders klanglich führen. Und das ist der Unterschied zwischen dieser Sache.
Wir haben mit Jan Schumacher über den Conductors Coach gesprochen, eine Dirigier-App, die gerade bei Carus erschienen ist. Und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Jan Schumacher.
Ich danke ebenso.
Deutschlandfunk Kultur. Chormusik.
Auch die Komponistin und Pianistin Ruth Schoenthal wird einiges vom Dirigieren verstanden haben. Früh hat sie ihr ganzes Leben der Musik gewidmet. Am 27. Juni 1924, vor 100 Jahren, wurde sie als Ruth Schoenthal in Hamburg geboren. Ein musikalisches Wunderkind. Mit nur 5 Jahren kam sie als jüngste Klavierschülerin ans Stern'sche Konservatorium in Berlin und gab bald Konzerte in ganz Europa. Ihre jüdische Familie floh 1938 nach Schweden, von dort ging es über Russland und Japan schließlich nach Mexiko, bis sie schließlich Schülerin bei Paul Hindemith in den USA wurde. Viele Kulturen hätten ihr Werk geprägt, wie sie selbst einmal sagte. Es umfasst rund 130 Kompositionen, unter anderem 3 Opern, Filmmusik, zahlreiche Orchesterwerke, Ballettmusik, Kammermusik, Klaviermusik und viele Lieder. Einflüsse der Romantik gehören ebenso zu ihrer Stilistik wie Mariachi-Folklore oder modernistische Tonsprachen. Auch Chormusik hat Ruth Schoenthal geschrieben, leider liegt diese nicht in Audioaufnahmen vor. Stattdessen an dieser Stelle ein solistisches Gesangsstück aus den Totengesängen, 8 Liedern für Singstimme und Klavier, Die ewige Liebe. Es musizieren Franziska Andrea Heinzen, Sopran und Benjamin Mead.
Trockenen Griff, leiden einander in riesig näherter Trauer.
Musik von Ruth Schoenthal, Die ewige Liebe aus den Totengesängen, 8 Liedern für Singstimme und Klavier mit Franziska Andrea Heinzen, Sopran und Benjamin Mead, Klavier. Schon in den 1960er Jahren schrieb Ruth Schoenthal diesen Liederzyklus in deutscher Sprache. In ihr Geburtsland, aus dem sie 14-jährig flüchten musste, reiste sie allerdings erst nach mehr als 4 Jahrzehnten wieder im Jahr 1980. Zuletzt lebte die Komponistin, Pianistin und Kompositionsprofessorin an der New York University in Scarsdale bei New York, wo sie im Juli 2006 verstarb. Es ging Ruth Schoenthal in ihrem Werk immer wieder um Kommunikation und Musik als Abbild komplexer menschlicher Gefühlswelten. Das sind Aspekte, die auch den Rundfunkchor Berlin umtreiben. Er hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder Projekten gewidmet, in denen er mehr anbieten wollte, als nur mit der Partitur in der Hand auf der Bühne zu stehen. Angefangen mit der Ritualisierung der Matthäus-Passion durch Regisseur Peter Sellers oder mit dem mittlerweile international viel gefragten Human Requiem, dem durch das Publikum begehbaren deutschen Requiem von Johannes Brahms. Das neueste Projekt des Rundfunkchors Berlin heißt Rote Messe. Es legt den Finger in die Wunde brennender gesellschaftlicher Fragen unserer Zeit und hatte seine Premiere an einer zum Kunstort umfunktionierten Fabrikhalle. Vielleicht eine Zutat zu viel, findet unsere Rezensentin Julia Kaiser. Sie hat die Proben und das Konzert besucht.
Drückende Sommerhitze herrscht in der riesigen Werkshalle des ehemaligen Umspannwerkes in Berlin-Schöneweide. Durch die halbblinden Fenster im erodierenden Stahlgerippe knallt die Sonne herunter auf den nackten Betonboden. Tauben flattern umher und alles um einen herum scheint zu zerbröseln. Früher war das Mahalla ein Ausstellungsraum für modernste Turbinentechnik, als das Industrieviertel an der Spree noch als das Elektropolis der DDR galt. Heute wird hier zeitgenössische Kunst präsentiert. Für den Rundfunkchor-Chefdirigenten Reis Lenas ist das Mahalla eine überdimensionierte Kulisse.
Das ist unglaublich schön, weil das Licht also schön durch die Fenster kommt und die zwei Hallen so ganz unterschiedlich sind. Die Eingangshalle ist ja sehr hell und sonnig und dann kommt man aber durch den Eingang ins Theater sozusagen oder ich müsste fast sagen in die Kathedrale rein, weil es so wirkt es doch ein bisschen.
Das Publikum setzt sich in Bewegung. Durch die Halle auf einen mit schwarzem Stoff verhängten Durchgang zu, vorbei an Installationen wie einem Auto, das über und über mit goldenen Strasssteinen beklebt ist. Die Rote Messe ist auf Konfrontation aus.
Die Idee lebt doch schnell in den Köpfen, habe ich selber auch gedacht, so, wir haben es doch eigentlich gut, aber da gibt es viele Fragen, die gestellt werden müssen.
In der zweiten Halle sind Bühne und Zuschauerraum eins. Jede und jeder sucht sich einen Platz im Raum, ist ausdrücklich eingeladen, herumzugehen. Rechts eine halbhohe Tribüne, links ein Kreis aus Tischen, Stühle ringsum. Die Sängerinnen und Sänger sind mitten unter den Zuhörenden, gehen nach und nach zur runden Tafel und nehmen Platz.
Das ist natürlich auch Teil dieser Inszenierung. Zwar sitzt der Chor am Tisch, aber die anderen stehen auch drumherum und bilden ja auch die Masse. Es liegt ja eigentlich an uns. Wir entscheiden, wo wir hinwollen. Es ist nur so schwer, weil man es nicht alleine entscheiden kann. Und wir natürlich immer in eine Richtung gezogen werden, da wo es noch besser, noch schneller, noch teurer, noch erfolgsreicher ist. Und ja, ich glaube, der Wunsch nach einer Religion, nach irgendwas, was Sinn ergibt, was uns Sinn gibt auch, der bleibt natürlich bestehen. Nur wir müssen sie irgendwo anders umsetzen. Und es gibt da, denke ich, auch in der heutigen Zeit sehr viele, ja, man darf vielleicht nicht sagen falsche Religionen, aber ich meine, wir laufen auch Sachen hinterher, wo ich denke, boah, vielleicht ist das für die Zukunft auch nicht.
In der abgedunkelten Werkshalle lassen sich alle bereitwillig auf das Experiment des Rundfunkchores ein, sich wie in einer Kathedrale zu fühlen. Regisseurin Anna-Sophie Mahler gibt der ohnehin weltlichen Petite Messe Solennelle von Rossini eine Extraportion italienisches Opernflair. Die Solistinnen und Solisten singen ihre Partien wie Lockvögel, servieren Sandwiches und später VR-Brillen, durch die sich der Chor mit verzücktem Gesichtsausdruck in eine schönere Welt versetzen lässt.
Sitzt an einem Tisch und hat es gut und feiert sich und feiert auch die Möglichkeiten der Zukunft. Und dann erscheint aber eine Person, die da nicht reinpasst. Und diese Person, das ist die Pierrot-Person aus Pierrot Linnaeus von Schönberg, bricht das alles auf und macht eigentlich diese Idylle oder diese Utopie kaputt.
Das titelgebende Stück des Abends, Rote Messe, ist aus Arnold Schönbergs Melodram Pierrot Lunaire.
Das ist einerseits Spannung zwischen den Musiken, also zwischen 19. Jahrhundert und Schönberg, der 1912 völlig neue Musik schreibt halt. Aber auch gesellschaftlich, was bedeutet es, wenn es uns so gut geht, dass wir uns Universen ausdenken können, virtuelle Welten, künstliche Intelligenz, es hat fast keine Grenzen. Und die Frage ist, ob das wohl so schön ist und was es auch bedeutet.
Isabel Voskühler ist Sopranistin im Rundfunkchor Berlin.
Ich finde es in heutiger Zeit durchaus wichtig, dass man sich positioniert. Auch gerade, weil man eine Stimme hat. Also wir haben ja als Chor eine Stimme. Und deswegen kann ich das nur gutheißen, dass wir uns auch in diesem Sinne zusammenschließen, um eine Botschaft zu transportieren. Und das ist wichtig.
Das Aufrütteln wollen ist klar spürbar an diesem Abend, doch trotz der Nähe wird das Publikum auf Distanz gehalten. Die hervorragende Pierrot-Schauspielerin Ruth Rosenfeld tanzt und singt auf der runden Tafel oder als Schattenriss hinter einem Laken. Der Chor ist zu lange durch seine Brillen abgeschirmt. Der Abend droht auseinanderzubrechen, doch der musikalische Faden wird zum Ende hin stärker.
Wir haben die Musik sehr sorgfältig zusammengesetzt und waren lange auf der Suche nach einer Ergänzung, als wir wussten, wir wollen Rossini mit Schönberg konfrontieren oder andersrum. Und dann ging es mir aber auch darum, Musik zu finden, die direkt zu tun hat mit einer Gesellschaft, die vielleicht zu Ende geht oder die nicht mehr vertrauen kann auf Grundprinzipien. Und da habe ich dann einen Teil aus die Canti di Prigionia von Dalla Piccola gefunden. Das ist eigentlich das Gebet von Maria Stuarda, Mary Stuart, bevor sie hingerichtet wird. Aber es geht mir mehr darum, dass das Musik ist, die Dalla Piccola 1938 angefangen hat als Reaktion auf die Maßnahmen von Mussolini.
Im November 1938 führte Benito Mussolini die Rassengesetze ein, mit denen das faschistische Italien seine Vorstellungen von der Verteidigung einer reinen italienischen Rasse durchsetzen wollte.
Dalla Piccola sah sich nicht in der Lage, als Individuum wirklich etwas dagegen auszurichten und hat für sich entschlossen, er kann eigentlich nur Musik dazu schreiben oder kommentieren in der Musik. Wenn es um diese Frage geht, wo wollen wir denn hin mit der Gesellschaft, dass wir auch in die Geschichte gucken und sehen, dass wir schon mal an Punkten waren, wo wir uns selbst fast vernichtet haben oder es anderen haben machen lassen. Und ich glaube, da liegt für uns alle eine Verantwortung und es ist immer gut, da ab und zu daran zu appellieren.
Das Projekt Rote Messe findet nach szenischen Ungereimtheiten und auch zu vielen verpuffenden Regieideen zur Balance zurück und zu einem starken A Cappella-Ende. Alle Zuschauer stehen versammelt um eine schlichte Kellertreppe in der Mitte des Raumes, die die Sängerinnen und Sänger des Chores mit batteriebetriebenen Kerzen hinabgestiegen sind. Der Schlusschoral erklingt aus der Krypta. Die Maschinenhalle ist nun eine Kathedrale.
Julia Kaiser hat uns das Projekt Rote Messe mit dem Rundfunkchor Berlin vorgestellt. Und wir bleiben gesellschaftspolitisch mit klanglichen Appellen für Menschlichkeit. Musik über Krieg und Frieden, darum geht es vor allem heute in den Chorrezensionen, die uns Elisabeth Hahn vorstellt. Und dabei spielt sich das erste Album an einem nur vermeintlich idyllischen Ort ab, im Wald.
Der Wald als Sehnsuchts- und Fluchtort, als Inbegriff der Natur- und Seelenlandschaft, als Ort der Gefahr, der Verführung und des Verlusts. All diese Themen spielen eine Rolle auf dem Album Waldeslust vom Bundesjugendchor. Unter der Leitung von Anne Kohler unternehmen die jungen Sängerinnen und Sänger musikalische Streifzüge durch das Unterholz, von der Romantik bis in die Gegenwart. In den 3 6-stimmigen Chören, Opus 39 von Max Reger, wird der Wald in seiner Schönheit und Verbundenheit mit dem Menschen besungen. Neben Reger gibt es noch mehr romantische A Cappella-Chormusik auf diesem Album von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann. Demgegenüber stehen zeitgenössische Chorwerke, zum Beispiel Woods von Justin Vernon, dem Bandleader von Bon Iver, das hier in einem Arrangement von Carrie Marsh für gemischtes A Cappella-Vokal-Jazz-Ensemble erklingt. Der Bundesjugendchor wurde 2021 durch den Deutschen Musikrat gegründet. Junge Chorsängerinnen und Sänger zwischen 18 bis 26 Jahren erarbeiten anspruchsvolle Chormusik. Unter der künstlerischen Leitung von Anne Kohler entstehen so immer wieder besondere Programme, auch zu aktuellen Themen wie Krieg und Frieden. Von diesem besonderen Gespür für Dramaturgie zeugt auch das Debütalbum Waldeslust vom Bundesjugendchor, das außerdem 2 Auftragswerke enthält, unter anderem von der jungen Komponistin Elisabeth Fußeder. Im Zyklus Waldeslust von Elisabeth Fußeder wird der Wald als Ort der physischen und psychischen Gewalt dargestellt. Ein starker und farbintensiver Kontrast zur romantisch verklärten Sicht. Schade, dass im Booklet keine Liedtexte abgedruckt sind. Trotz guter Diktion des Chores ist deswegen leider nicht alles verständlich. Musik. Anne Kohler formt den Klang ihres Chores gezielt und fantasievoll. Die jungen Stimmen funkeln frisch und überzeugen auf sehr hohem Niveau. In der Ode an das Sägemehl für achtstimmigen gemischten Chor mit Knackfröschen stellt der Komponist Jan Kopp einen Bezug zum Ukraine-Krieg her. Im russischen Gedicht von Alexei Porwin steht das unter die Leiber gestreute Sägemehl für das Blutvergießen im Krieg. Ein ernstes, durchdringendes musikalisches Dokument der Zeitgeschichte, hervorragend interpretiert vom Bundesjugendchor. Ein direkter Bezug zum Weltgeschehen stellt sich auch auf dem Album Clear Voices in the Dark vom amerikanischen Kammerchor Skylark ein. Im Zentrum steht der Zyklus Figure Humaine von Francis Poulenc, der angesichts der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen eine erschütternde Aktualität erhält und als musikalischer Kommentar gelten kann zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie. '43 schrieb Francis Poulenc den Chorzyklus Figure Humaine auf Texten von Paul Éluard im besetzten Frankreich. Da war ein Sieg der Alliierten noch nicht absehbar. Es ist ein höchst anspruchsvolles und komplexes Werk, das sich Skylark unter der Leitung von Matthew Guard vorgenommen hat. Programmatisch klug ergänzt wird dieses Album mit Arrangements von Liedern aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, die abwechselnd mit den Sätzen aus Figure Humaine erklingen. Diese musikalischen Zeugnisse aus dem Civil War klingen oft wie ein harmloses Volks- oder Weihnachtslied. Inhaltlich geht das aber durchaus an die Nieren, etwa wenn ein sterbender Soldat von seiner Mutter singt. Oh, say that in battle I've nobly died. Der Kammerchor Skylark präsentiert mit seinem klangschönen, filigranen und weichen Chorklang einen echten Gegensatz zur Härte der Kriegsthematik, die durch die niveauvolle musikalische Darbietung einen sehr intimen Zugang zum Thema Krieg gibt. Damit ist das Album Clear Voices in the Dark, nicht zuletzt durch den letzten Satz Liberté, ein moralischer Appell für den Frieden und die Menschlichkeit, ein Zeichen der Hoffnung inmitten der Schrecken des Krieges.
Zwei Alben hat uns Elisabeth Hahn vorgestellt, Clear Voices in the Dark mit dem Chor Skylark und davor Waldeslust mit dem Bundesjugendchor.
Deutschlandfunk Kultur. Chor der Woche.
Mein Name ist Heiner Breuer, ich singe als Tenor in der Essener Kantorei.
Und mein Name ist Andi von Oppenkowski, ich bin der Chorleiter der Essener Kantorei.
Die Truppe ist insgesamt sehr gemischt. Natürlich gibt es viele, die schon seit Jahrzehnten aktiv sind in dem Chor, aber zum Glück ist offenbar die Attraktivität doch so, dass immer wieder auch jüngere Leute angezogen werden und dann am Ende auch bleiben. Natürlich sind da auch die weißhaarigen Kulturbürger gut vertreten, aber ich glaube, es gibt auch eine ganze Reihe anderer, die unter Umständen auch so gar nicht so eng mit der Kirche verbunden sind. Es gibt alle möglichen Leute und ich selber bin da auch jetzt nicht der regelmäßige Kirchgänger und bin da trotzdem aktiv.
Wir beschäftigen uns damit natürlich sehr, sehr vielen religiösen, christlichen Inhalten in den Stücken, die wir musizieren. Aber trotzdem schwingt da so viel Universales mit, was das eigentliche Leben betrifft. Und deswegen ist auch genau das der Reiz, immer diese Gratwanderung zu haben. Einerseits in tief religiöse Themen einzusteigen und trotzdem zu erkennen, da ist so vieles, was mitschwingt, was das ganz normale, reale Leben betrifft. Und das spricht ja zum Beispiel auch für die Universalität der Musiksprache Bachs, dass so viele Menschen weltweit davon mitgenommen werden, auch wenn sie nicht tief religiös sind. Und das ist gerade das Spannende.
Ich glaube, es gibt schon für die meisten, die dort aktiv sind, eine Affinität zum Chorgesang, die relativ früh angelegt ist. Für die meisten ist es nicht aus einer Spontanität, glaube ich, entstanden, sondern da gibt es schon für viele viel Background in der Vergangenheit, wo man einen Bezug zu Chorgesang hat. Ich glaube, den allermeisten liegt vor allen Dingen viel an der Musik selber. Und Kirchenmusik kann man vom Text her nehmen, man kann sie aber auch einfach von der musikalischen Wirkung her nehmen. Und ich würde ganz sicher bei inhaltlichen Direktverköstigung sozusagen an vielen Stellen ein Problem haben, aber die Musik ist einfach immer wieder faszinierend.
Die Essener Kantorei ist tatsächlich mit einem Schwerpunkt gerade bei der Musik Johann Sebastian Bachs unterwegs. Wir haben aber grundsätzlich ein Repertoire, was von der Renaissance bis in die frühe Moderne reicht. Und so gibt es immer wieder Ausflüge in ganz andere Bereiche. Und die H-Moll-Messe von Bach ist eins der wahrscheinlich faszinierendsten Werke, die wir überhaupt einstudiert haben. Und trotzdem ist das ja eine Tour de force von Bach, die man nicht alle zwei Jahre mal ebenso abfeuern kann. Aber das ist eins der Stücke schlechthin in unserem Repertoire, was dann meinetwegen alle sieben Jahre vorkommt und eins der ganz großen Highlights immer wieder ist. Ja.
Heiner Breuer und Andi von Opinkowski haben uns die Essener Kantorei vorgestellt, unseren Chor der Woche. Die Sendung finden Sie auf www.deutschlandfunkkultur.de und in der Deutschlandfunk-Audiothek. Mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich Olga Hochweiß.